Ich suche immer weiter und deswegen arbeite ich ständig an der Kommunikation. Ich glaube das aber wirklich. Das ist ja sehr verkürzt, das Zitat. Aber ich glaube, dass tatsächlich Kommunikation sehr viel formt, was uns wichtig ist, nämlich alle Beziehungen. Also Beziehungen werden entstehen durch Kommunikation. Sie werden aufs Spiel gesetzt durch falsche Kommunikation. Man schadet ihnen durch schlechte Kommunikation und man Beziehungen kann man stärken oder auch erst erschaffen durch gute Kommunikation.
Lieber René, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ganz herzlichen Dank.
Es freut mich besonders, mit jemandem zu reden, der das Passwort zum Leben gefunden hat, weil du ja sagst, dass Kommunikation das Passwort des Lebens ist. Wenn du aus der Perspektive der Beziehungen, das Qualität der Beziehungen betrachtest, wo sind die häufigsten Fehler und wo sind die Erfolgsfaktoren der richtigen Kommunikation?
Na, ich glaube, dass Respekt die Grundlage ist. Also ich glaube, dass Menschen, die sich respektiert fühlen, dass solche Beziehungen sind sehr belastbar. Da muss nicht alles richtig sein, da muss nicht alles gut funktionieren, aber wenn wir das irgendwie schaffen, respektvoll miteinander umzugehen, also wenn du mich nach einer Zutat fragen solltest, wäre es ganz sicher Respekt. Das macht Beziehungen belastbar, glaube ich. Und wenn wir Dinge tun, die diesen Respekt in Frage stellen, dann wären das Faktoren, die man hinterfragen kann.
Respekt ist ja ein nebulöser Begriff in gewisser Art und Weise, weil jeder das unterschiedlich aufladen würde. Wie würdest du Respekt definieren? Und vielleicht auch die Frage, wie entsteht der Respekt in einer Beziehung?
Also das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich bilde Respektbotschafter aus, da grenzen wir manchmal Respekt gegen Toleranz, gegen Wertschätzung, gegen Empathie, gegen Höflichkeit ab, was eine unglaublich spannende Übung ist, die auch sehr, sehr lange dauert. Respekt am besten, wenn ich es ganz schnell erklären sollte, kann man mit dem Ursprung erklären. Das ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt. Respicere ist das Ursprungswort, das heißt so viel wie Rückschau halten, Rückblick, zurückblicken. Und jetzt ein bisschen ins Moderne übertragen, Respekt bedeutet, den anderen zu sehen, also wirklich zu sehen. Und es gibt ja auch diesen schönen Satz, man kann Menschen Ansehen verleihen, indem wir sie ansehen, den mag ich auch sehr. Also es hat sehr viel mit den anderen Sehen zu tun. In Afrika gibt es eine Nation, da begrüßt man sich so. Die sagen nicht Moin wie in Hamburg oder Grüß Gott wie wir in Bayern. Die sagen, ich sehe dich. Und die Antwort darauf ist, ich fühle mich gesehen. Und das ist an und für sich, finde ich, schon eine sehr griffige Definition von Respekt für den Anfang.
Das bedeutet, in einem Gespräch ein Handy in der Hand zu halten und immer wieder darauf zu schielen, dass es
Wird
jetzt
schwierig.
nicht gesehen
Das
und
ist, da kann ich ja schon
respektlos.
faktisch den anderen nicht sehen, wenn ich diese Kultur des gesenkten Haupts praktiziere und auf meinen Multi-Devices bin. Ja.
Ja, dann bin ich auch selbst da anfällig, aber dann merkt man, wie
Ich
schnell
auch.
das.
Das, übrigens, dass wir das gleich mal geklärt haben, weil wenn wir jetzt so viel über Respekt sprechen, also Menschen, die nie respektlos sind, die behaupte ich, gibt es auch gar nicht. Und ich selbst bin sehr oft respektlos. Mal mit Kleinigkeiten und mal auch mit Dingen, die mir natürlich wie anderen Menschen auch sehr lange sehr leid tun. Aber respektvoll sein heißt sich ja auch so ein bisschen bemühen. Also ich glaube, viele Respektlosigkeiten passieren ja auch gar nicht bewusst. Also wir wollen Menschen nicht schaden. Wir wollen Menschen nicht verletzen und wehtun. Wer will das? Also es gibt mit Sicherheit ein paar Soziopathen, die das vielleicht auch wollen. Aber das sind ganz wenige bis kaum vorhanden. Aber ich glaube, die vielen Respektlosigkeiten, die wir tagtäglich erleben, die passieren gar nicht so sehr bewusst, sondern eher aus einer Unachtsamkeit oder einem Unwissen heraus. Vielleicht auch.
Du sagst in deinen Büchern, dass Firmen, die Respekt ins Zentrum des Tuns stellen, deutlich motivierte Mitarbeiter haben. Stimmt das?
Das geht noch viel weiter. Das geht noch viel weiter als nur motivierte Mitarbeiter. Das würde ja schon reichen. Also Respekt ist tatsächlich nachweislich etwas, das Mitarbeiter gesünder macht. Es gibt wunderbare Beispiele, wo zum Beispiel die DHL Andreas Tautz damals war dafür verantwortlich, kann man alles nachlesen, sich bemüht hat, in der Führungskommunikation Respekt zu kultivieren bei Mitarbeitergesprächen, Zielvereinbarungsgesprächen, Kritik und Jahresgesprächen, was man ja kennt. Jede Führungskraft kennt das. Und in dem Moment, wo man da Respekt kultiviert hat, also respektvoller war in diesen Gesprächen, gab es wirklich weniger Krankheitstage. Und zwar massiv gegen den Trend. Also Respekt macht Menschen gesünder. Respekt macht Unternehmen nachweislich produktiver. Das ist das, was du wahrscheinlich jetzt meintest mit Motivation. Das stimmt alles und das ist auch wirklich messbar. Das ist keine Esoterik, sondern das sind wirklich valide, messbare Befunde. Und ich setze noch einen drauf, weil Unternehmer kennen das, Führungskräfte kennen das. Wir haben ja inzwischen noch ganz andere Probleme. Nämlich, also wir haben ja längst keinen Führungskräftemangel mehr. Wir haben ja, oder Fachkräftemangel mehr. Wir haben ja längst einen Arbeitskraftmangel, wenn du so möchtest. Und da gibt es auch wunderbare Untersuchungen, dass wenn man Menschen befragt, warum hast du gekündigt, dass ich glaube über 80% der Menschen sagen, naja, weil ich nicht genügend Respekt, Empathie, Wertschätzung bekommen habe. Wenn du Führungskräfte fragst, warum haben deine Leute gekündigt, sagen die ja, wegen des Geldes oder was auch immer. Also da gibt es auch aus meiner Sicht ein ganz großes Potenzial, Mitarbeiter zu binden und zu befähigen, dann auch wirklich zu bleiben.
Wie würdest du Respekt und Wertschätzung abgrenzen?
Also Respekt, also Wertschätzung ist zunächst einmal ein Akt, ein respektvoller Akt. Denn wenn ich deinen Wert einschätzen möchte, dann muss ich mich ja schon respektvoll im Sinne von, ich sehe dich verhalten. Wichtig ist, dass einem auch vollkommen klar wird, dass ich zwar eine respektvolle Haltung haben kann, mich aber aus Versehen respektlos verhalten kann, beispielsweise. Und dann kannst du auch sehr schnell sehen, ich kann dich respektieren, trotzdem möglicherweise nicht wertschätzend sein. Also ich kann dich ja grundsätzlich respektieren und jetzt verhalte ich mich aber nicht wertschätzend, weil ich nach dem Interview schnell weg muss oder einfach nicht mir die Zeit nehmen kann oder will, dir vielleicht auch Dank und Lob auszusprechen. Das heißt, ich kann mich schon mal nicht wertschätzend verhalten, trotzdem eine respektvolle Haltung haben. So kannst du es vielleicht ganz gut abgrenzen.
Und was mir bei dir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, deine Art, Kritik zu beschreiben und vielleicht bei den Führungskräften Feedbackform zu gestalten. Du hast ja die forensische Rhetorik aufgegriffen. Kannst du das vielleicht ausführen? Ich fand das sehr, sehr einprägsam.
Also da wir gerade drüber gesprochen haben, das ist mir eben schon im Vorgespräch aufgefallen, das können aber die Zuhörer jetzt nicht wissen, du bist extrem gut vorbereitet und ich finde das total schön, dass du dich offenbar wirklich mit meinen Inhalten und Texten so gut beschäftigt hast, dass wir so schnell auch so in die Tiefe kommen. Forensische Rhetorik ist ja kein Begriff von mir, ist ein Begriff, es geht auf Aristoteles zurück. Aristoteles hat festgestellt, je nachdem, in welchen Zeitformen wir miteinander Gespräche führen oder miteinander sprechen, bedeuten die Dinge, die wir sagen, manchmal etwas anderes. Und forensisch war für Aristoteles immer die Vergangenheitsform. Das heißt, sobald ich in der Vergangenheit spreche, droht meine Kommunikation forensisch. Warum hast du das nicht mitgenommen? Warum hast du das Licht angelassen? Also so klassisch Gerichtssprache, das ist die forensische Rhetorik. Da werden Schuldfragen geklärt, sagt Aristoteles. In der Gegenwart, da geht es meistens um Werte. Da gucken wir, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, angemessen, nicht angemessen. Das ist die demonstrative Rhetorik. Und wenn wir dann noch in die Zukunft gehen, da geht es ja um Wahl, um Entscheidung. Das ist die deliberative Rhetorik. Und wenn du jetzt eine Brücke bauen möchtest zur Kritik, so war es, glaube ich, jetzt von dir vorgesehen, steige ich da gerne ein. Denn wenn wir Aristoteles fragen könnten, in welcher Zeitform führt man denn am besten Kritikgespräche, damit sie möglichst gut funktionieren, würde der natürlich wahrscheinlich, wie aus der Pistole geschossen, sagen, in der Zukunft, deliberativ. Da hast du einen produktiven Sound. Wenn wir jetzt mal die Zuhörer fragen würden oder Führungskräfte fragen würden, in welcher Zeitform führst du in der Regel Kritikgespräche, kommt fast immer Vergangenheit. Das heißt, wir führen in der Regel forensische Kritikgespräche und das kann problematisch werden. Jetzt kommen aber die Führungskräfte und sagen, ja René, warte mal, red mal nicht so klug daher. Ich kritisiere doch ein Verhalten, das in der Vergangenheit stattgefunden hat und das ja auch abgeschlossen ist in der Vergangenheit. Und dann frage ich immer zurück, ja, wenn das doch abgeschlossen ist, warum sollten sie es dann machen? Und weißt du, was die dann immer sagen? Ja, ist doch klar, damit es in Zukunft anders oder besser wird. Und dann sage ich, ach so, die Intention ist ja ohnehin in die Zukunft gerichtet. Dann lass uns doch gleich über die Zukunft sprechen. Auf den Punkt gebracht. Du kannst dich jetzt mit deinem Team zusammensetzen und darüber nachdenken, was beim letzten Podcast alles schiefgelaufen ist. Ja, in dem Fall ist die Gästeauswahl zum Beispiel. Oder du kannst dich auch mit deinem Team hinsetzen und darüber nachdenken, was beim nächsten Podcast besser laufen soll. Und was glaubst du, wo ist die Stimmung besser? An alle Eltern sind ja auch Führungskräfte. Du kannst dich mit deinen Kindern hinsetzen und sagen, so, das sind die drei Sachen, die mir beim letzten Restaurantbesuch aber überhaupt nicht gefallen haben. Oder du sagst, liebe Kinder, für den nächsten Restaurantbesuch habe ich drei Wünsche. Was glaubst du, wo ist die Stimmung besser? Und deswegen, wann immer es geht, holen wir bitte Kritikgespräche. Es geht nicht immer, falls jetzt einige schon kommentieren wollen. Aber wenn es geht, ist es sehr, sehr hilfreich.
Das ist gerichtet.
Genau. Ich sage immer, eine schwierige Verhaltensweise, die dir auf den Keks geht und dich belastet als Führungskraft, als Mensch, ist eine noch nicht gelernte Fähigkeit. Wenn man mit diesem Mindset mal das Ganze betrachtet, eine schwierige Verhaltensweise ist eine noch nicht gelernte Fähigkeit, dann haben wir, glaube ich, sehr viel Potenzial, angenehme Kritikgespräche zu führen.
Und in diesem Kontext hast du auch erwähnt, dass fast jede Tugend in eine extra ausgeführte Form zu einem negativen Effekt führen kann. Das heißt Mut und Übermut.
Wir bleiben also bei Aristoteles, was ich sehr schön finde. Auch das ist natürlich ein Grundgedanke von ihm.
Weil das ja auch für die Kritik und für die Verbesserung der Zukunft beitragen kann.
Ja. Wir machen natürlich jetzt ein Fass auf. Wollen wir drüber sprechen?
Selbstverständlich.
Ich hoffe, ihr habt alle Zeit mitgemacht.
Bei dir nehmen wir uns gerne die Zeit.
Das ist nicht ganz so trivial, aber da steckt sehr viel dahinter. Also, dein Grundgedanke ist von Aristoteles salopp die Tugendlehre zusammengefasst. Jede Stärke, jede Tugend ist, wenn man sie übertreibt, ein Problem. Und du hast gerade schon ein Beispiel genannt. Mut wird zu Übermut, wenn wir es damit übertreiben. Und damit wird diese Tugend ein Problem, eine Untugend. Deswegen sagt Aristoteles, gibt es immer eine Schwesterntugend oder heute würde man wahrscheinlich Komplementärtugend sagen, die Gefahr von Übermut ausgleichen kann. Also es gibt eine Stärke, die Gefahr von Übermut ausgleichen kann. Das wäre sowas wie Vorsicht beispielsweise. Vorsicht könnte die Gefahr von Übermut ausgleichen. Wenn ich es mit der Vorsicht aber übertreibe, wird es auch wieder zum Problem. Dann wird es vielleicht zur Angst, sodass ich mich gar nicht erst einmische. Dazu bräuchte ich dann wieder den Mut, um dieser Angst zu begegnen. Und so hast du eine ausgleichende Idee von Tugenden. Also auf den Punkt gebracht, Mut verkommt ohne Vorsicht zu Übermut. Vorsicht verkommt ohne Mut zu Angst und Nichteinmischung. Und so hält sich das im Gleichgewicht und so Gleichgewicht. Ich komme aus dem Westerwald, ich habe eine SCH-CH-Schwäche, an der ich aber hart gearbeitet habe. Deswegen wollte ich das jetzt auch noch richtig stellen. Und deswegen gibt es eine Balance. Der gute Mensch ist irgendwo zwischen Mut und Vorsicht. So. Jetzt hat dann sehr kluge Köpfe, Hellwig zum Beispiel und zuletzt dann auch Friedemann Schulz von Thun, der es so richtig bekannt gemacht hat, hat daraus das sogenannte Wertequadrat abgeleitet. Und alle, die uns hier zuhören und damit noch keinen Berührungspunkt hatten, denen empfehle ich extrem, dieses Wertequadrat sich einmal anzuschauen. Denn für mich ist das Lebenskunst. Das ist nicht nur ein Modell, sondern für mich ist das Lebenskunst. Du kannst wahnsinnig sehr viel daraus ableiten. Von Hellwig das bekannteste Wertequadrat ist Sparsamkeit als Tugend, die zu Geiz verkommen kann, wenn man es übertreibt. Ja? Und dann gibt es eben die Großzügigkeit als Komplementärtugend, die aber auch zur Verschwendung verkommen kann, wenn man es mit ihr übertreibt. Auf den Punkt gebracht heißt es wieder Sparsamkeit. Ohne Großzügigkeit verkommt zu Geiz und Großzügigkeit verkommt ohne Sparsamkeit zu Verschwendung. So, und wenn ich jetzt kritisieren möchte, ein bestimmtes Verhalten, dann ist es manchmal hilfreich, sich dieses Wertequadrat auch nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen. Also angenommen, du hast einen Mitarbeiter, der in Meetings sehr viel Raum einnimmt. Also der hat ständig Ideen, der hat ständig Beiträge, die anderen sind schon so ein bisschen, lehnen sich zurück, weil sie denken, komm, ja, mach halt. Und du denkst dir als Führungskraft, na, ist schade, weil die anderen kriegen nicht den Raum, den sie vielleicht auch verdient hätten. Die Introvertierten hört man gar nicht mehr. Die gehen vielleicht frustriert da raus. Das merkst du, das weißt du. Also möchtest du dieses Verhalten kritisieren. Und dann macht es Sinn, sich einmal kurz dieses Wertequadrat vor Augen zu führen. Also du möchtest ein Verhalten kritisieren, das da lautet, er nimmt sich zu viel Raum, spielt sich zu sehr in den Vordergrund und gräbt den anderen so ein bisschen das Wasser ab. Da müsste ich mich erstmal fragen, welche Tugend, Stärke bräuchte der jetzt, damit dem begegnet werden kann. Und da wäre sowas vielleicht wie dezente Zurückhaltung hilfreich. Ja? Diese dezente Zurückhaltung, wenn ich es damit übertreibe, wird, ja, ein bisschen, Demut ist natürlich sehr religiös aufgeladen, wir kommen damit zurecht, ob damit alle zurechtkommen, weiß ich nicht, aber wir wissen, was gemeint ist. Also so eine Bescheidenheit im eigenen Beitrag. So, ja? Dann würde ich Demut akzeptieren. Und wenn ich es damit aber übertreibe, dann kann es natürlich sein, dass der sich da komplett gar nicht mehr beteiligt und komplett, das will ich ja auch nicht. Dazu bräuchte ich wieder als Tugend, Engagement. Also gucken wir uns das nochmal an. Engagement wäre dann die Tugend, wenn ich es damit übertreibe, nehme ich zu viel Raum. Schwesterntugend, dezente Zurückhaltung, ein bisschen ja, Demut, wenn du, wie du es nennst. Damit, wenn ich es damit übertreibe, wird es zur Nicht-Einmischung, zur Lethargie, was auch immer. So, wenn ich jetzt kritisiere, sieht das folgendermaßen aus. Und das kann ich jetzt mit diesem Wertequadrat sehr gut. Ich kann jetzt sagen, ich wertschätze einmal das Positive hinter dem zu kritisierenden Verhalten. Das ist schon mal das Erste, was viele Modelle nicht abbilden. Denn das ist eigentlich Alltagswissen. Jede Stärke hat auch eine Schwäche immanent. Jede Schwäche hat aber auch eine Stärke immanent. Und dann kann ich das Gespräch beginnen und sagen, weißt du, was ich an dir schätze? Dein Engagement, du hast immer Beiträge, du beteiligst dich, du bist wach, du bist präsent mit Beiträgen in jedem Meeting. Das finde ich großartig. Nur, und jetzt kommt das zu kritisierende Verhalten. Manchmal wird das ein bisschen zu viel und ich habe das Gefühl, die anderen kommen nicht dran und kommen nicht den Raum, auch mal einen Beitrag zu leisten. Deshalb, und jetzt kommt der Wunsch, würde ich mir ein bisschen mehr Zurückhaltung an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass die anderen mal in den Vordergrund treten können, ohne dass es dazu führt, dass du jetzt hier plötzlich verschwindest und dich nicht mehr beteiligst. Auch der letzte Schritt findet in vielen Kritikmodellen nicht statt, ist aber sehr wichtig, denn warum verhält er sich so mit diesem Überengagement? Weil er eben nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden möchte. Also da ist ja auch irgendwo immer so eine Angst von uns, deswegen verhalten wir uns so. Und diese Angst kann ich ihm nehmen, indem ich das ausklammere. Das war jetzt ein relativ komplexes Modell in sehr, sehr kurzer Zeit erklärt. Und ich hoffe trotzdem, dass man so ein bisschen verstehen konnte, worum es geht. Und dann bitte, ich lade jeden ein, sich damit zu beschäftigen. Es gibt für mich kaum ein Modell, das so gut funktioniert, wenn ich Menschen kritisieren möchte, weil ein Wertschätzungsimpuls da drin ist und weil ich ihm die Angst nehme. Und das zusammen ist etwas sehr, sehr Hilfreiches.
Aber das ist in der Tat kein Sandwich-Modell im klassischen Sinne, wie das geschult wird.
Nein.
Gute Eigenschaft, Kritik, gute Eigenschaft, ja. Abgeschlossen. Das ist ja wirklich ein bisschen anders aufgeladen.
Das ist was ganz anderes, weil es sich auch immer darauf bezieht. Bei dem Sandwich-Modell ist die gute Eigenschaft manchmal eine ganz andere. Die hat ja mit dem kritisierenden Verhalten nichts zu tun. Und wenn ich das so klar sagen darf, da sehe ich hochproblematisch das Sandwich-Modell. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil Lob schon mal verkommt. Denn Lob wird instrumentalisiert, um Kritik anzubringen. Also man sagt ja, zu der Kritik nimmst du ein bisschen Lob dazu, damit der andere das besser annehmen kann. Das heißt, es geht gar nicht mehr um das Lob an sich. Das
ist Manipulation
oder Instrumentalisierung. Das Lob wird instrumentalisiert, um zu kritisieren. Und das gefällt mir schon nicht dabei. Und allein die Grundeinstellung gefällt mir schon nicht, denn offenbar unterstellt ja das Modell, dass du so hart kritisierst oder nicht gut kritisierst, dass du das Lob brauchst, um es erträglich zu machen. Auch diese Grundannahme finde ich schon relativ schräg, denn man kann natürlich auch sehr konstruktiv und sehr wertschätzend etwas kritisieren. Da brauche ich nicht noch ein anderes Lob dabei. Und es gibt auch inzwischen sehr gute Erkenntnisse, dass es sein kann, dass du das so machst. Und dein Mitarbeiter hört nur das Lob und ignoriert eigentlich das, was an Kritik da noch mit geschwungen ist. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
Ist das nicht bei ihm sehr tief verwurzelt, dieses Harmoniebedürfnis? Und du hast dich mit dem Thema Freundlichkeit auseinandergesetzt, dass man auf die Art und Weise versucht, freundlich zu sein und auch Freundlichkeit in der Hinsicht verkommt zu etwas, was nicht produktiv ist oder auch für die Beziehungsqualität nicht zuträglich.
Ja. Jetzt sind wir aber schon auch wieder beim ganz spannenden Punkt. Danke dafür, denn wir sind dabei, Freundlichkeit auch schon wieder als dieses Harmoniebedürftige zu sehen. Machen wir noch einen letzten Punkt von Aristoteles. Er hat offenbar viele sehr, sehr kluge Dinge gesagt. Aristoteles hat Freundlichkeit als eine Idee definiert zwischen Gefallsucht und Streitsucht. Wir rücken sie sehr stark an die Gefallsucht, wie du jetzt auch suggeriert hast. Es geht uns um Harmonie, also sind wir freundlich. Aber Freundlichkeit bedeutet nicht, dass wir gefallsüchtig sind und harmoniesüchtig und bedürftig sind, sondern Freundlichkeit war schon immer eigentlich vorgesehen zwischen Streitsucht und Gefallsucht. Also was ich sagen will damit ist, freundlich sein heißt nicht, dass wir nicht gleichzeitig auch klar sein können und sehr klar sein können und sehr stark auch sein können und etwas wirklich einfordern können. Aber es schwingt halt immer noch ein bisschen Respekt mit.
Ich glaube, das hat der Matthias Schanne, den zitierst du immer wieder auch, den Unterschied zwischen Härte und Konsequenz herausgestellt. Und hier zwischen, du kannst ja freundlich konsequent sein, aber man muss nicht unbedingt freundlich hart sein.
Genau. Und Matthias hat ja, wenn du ihn gut kennst, dann kennst du auch diese Metapher. Und wer die noch nicht kennt, den erzählen wir sie jetzt gerne. Matthias hat im Grenzbereich verhandelt, für die es nicht wissen, war Polizist. Genau, Geiselnahmen wurde aber auch gerufen, wenn Menschen sich drohen umzubringen. Wenn sie, weißt du, oben irgendwo im Hochhaus standen, am Rand. Und dann wurde er gerufen, dann, weil klar, rufst die Polizei, siehst das ja, rufst die Polizei an und dann kommt die. Und er führte diese Gespräche. Und ich sag dir gleich, worauf ich hinaus will, du ahnst es wahrscheinlich eh schon. Und er sagte, das ist ja inzwischen absurd, nur die filmen das und so weiter. Und er hatte immer eine Feuerwehrmann-Uniform dabei. Wir haben so eine Roadshow gemacht, habe ich gefragt, wieso Feuerwehrmann-Uniform? Sagt er ganz einfach. Weil ich konnte immer, wenn ich oben im Kontakt war, sagen, ich habe hier eine Feuerwehrmann-Uniform für Sie. Und wenn Sie mit mir jetzt hier reingehen, dann gebe ich Ihnen die. Und dann können Sie das anziehen, dann können Sie als Feuerwehrmann da unten in das Feuerwehrauto einsteigen und Sie können als Feuerwehrmann diesen Ort hier verlassen und dann können wir uns unterhalten. Und ich finde das eine so starke Metapher für genau diese Frage. Also wie kann ich mich durchsetzen, aber ohne, dass der andere das Gesicht verliert? Also wie finde ich die Balance zwischen Durchsetzungskraft und Respekt? Und das ist für mich, hat ganz viel mit Freundlichkeit zu tun und nicht gefallen wollen, Harmonie um jeden Preis. Das ist für mich nicht Freundlichkeit. Und deswegen kämpfe ich so, dass wir diesen Begriff nicht so in diese eine Ecke stellen. Weil Freundlichkeit bedeutet keine Schwäche. Bedeutet übrigens auch null Nachteil oder sowas. Was sagt man ja, nur wenn du freundlich bist, dann bist du nachgiebig und dann du brauchst ein bisschen Ellenbogen, alles Quatsch.
Ist so umgekehrt. Das heißt, wenn man der Forschung folgt, die freundlichen Menschen tendieren besser anzukommen als Menschen, die von überbordender Arroganz oder Selbstbewusstsein auftreten.
Also ich denke, es ist immer die Mitte. Also wenn wir Aristoteles jetzt nochmal nehmen, wenn ich zu freundlich bin, dann werde ich vielleicht in dieses
ausgenutzt. Da ist man zu naiv vielleicht. Aber ich hatte immer das aus der Perspektive der Reziprozität betrachtet, weil ich sage, Reziprozität ist so Klebstoff des sozialen Konstrukts zwischen den Menschen. Und wenn du dem Welt gegenüber freundlich auftrittst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt das zurückspiegelt, ist höher als nicht. Ja.
Ein sozialpsychologisches Grundphänomen. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich sind deine Zuhörer oder eure Zuhörer extrem gebildet, aber vielleicht erklären wir es kurz. Reziprozität heißt salopp übersetzt, wie du mir, so ich dir.
Genau.
Also wir versuchen einen Ausgleich zu schaffen, einen Equity zu schaffen.
Und du hast im negativen Sinne Auge fürs Auge.
Ja, im negativen Sinne ist ja auch Reziprozität. Im negativen Sinne gilt das auch. Aber wir konzentrieren uns heute in diesem Podcast mal auf das Positive. Das heißt tatsächlich, wenn dir jemand eine Freude macht, hast du den großen Impuls, das auszugleichen und eine Freude zurückzumachen. Das heißt, wenn wir es jetzt mal ganz kaufmännisch betrachten wollen, dann ist es auch klug, freundlich zu sein, weil man ja nicht weiß, was dadurch in die Welt kommt oder was auch zurückkommt. Ich setze aber noch einen oben drauf. Es gibt auch wunderbare Erkenntnisse inzwischen, dass man festgestellt hat, wenn man selbstlos freundlich ist, also nicht mit dem Hintergedanken, etwas zurückzubekommen, dann werden noch mehr Hirnareale aktiviert, es werden noch mehr auch sehr, sehr positive Hormone ausgeschüttet etc., sodass es noch gesünder ist, selbstlos freundlich zu sein. Das vielleicht als Impuls.
Und man erspart sich eine Enttäuschung, auch wenn das eine Täuschung weniger
möglicherweise
wäre. Ja. Deswegen ist das nachvollziehbar. Vielleicht kurz zum Thema Kommunikation und dem Passwort als Lebensöffner. Aus der Perspektive der gute Rhetoriker, guter Kommunikator, genetisch prädisponiert, ich bin geboren als guter Rhetoriker oder ich habe das gelernt. Wie würdest du diese Fähigkeit einstufen? Kann man guter Kommunikator sein oder werden?
Also, da wir jetzt ganz oft Aristoteles benutzt haben und noch gar nicht Cicero, wird es Zeit, den auch mal ins Spiel zu bringen. Denn Cicero hat einen sehr schönen Satz gesagt, Dichter, die werden geboren, Redner werden gemacht. Also ich glaube, Rhetorik ist eine Fertigkeit. Rhetorik ist ja die Kunst der freien Rede, vielleicht, dass wir auch ein bisschen sauber definieren. Wenn du nachschlägst unter Rhetorik, steht die Kunst der freien Rede. Das heißt, eine Kunstform, die man natürlich erlernen kann, die auch einem bestimmten Regelwerk möglicherweise unterworfen ist. Das kann man erlernen. Wird man jetzt zu einem wunderbaren Redner, indem man Kurse besucht, aus marketingtechnischen Gründen würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt doch hier wieder irgendwo in der Mitte. Egal welche Fertigkeit du nimmst, nehmen wir, was weiß ich, Fußball. Ja, ich glaube, du wirst keinen Zinedine Zidane, nur weil du viel trainierst. Sondern ich glaube, es gibt natürlich eine genetische Disposition. Es gibt ja einen bestimmten Fähigkeitskatalog, der in der DNA vielleicht schon begründet ist. Aber nur dadurch bist du auch kein guter Redner oder kein guter Fußballer, sondern du musst dann auch trainieren und Techniken erlernen. Da vieles ist ja auch kontraintuitiv, zumindest in der Rhetorik. Und ich glaube, es ist auch hier wieder ein Zusammenspiel. Aber um die Frage jetzt auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass man sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Und jeder kann sich rhetorisch in seinem Rahmen durchaus sehr stark auch weiterentwickeln.
Hast du gute Empfehlungen für gute rhetorische Tricks oder Kniffe, wo man mit relativ überschaubarem Aufwand einfach besser werden kann?
Das ist ja mein Beruf. Also könnte ich jetzt wahrscheinlich das 6 Tage am Stück. Der
beste Rhetoriktrainer Deutschlands.
Das hast du gesagt. Ich schätze dich.
Habe ich ja ein paar Mal gelesen.
Ich schätze dich für dein Urteilsvermögen. Und auf jeden Fall, Spaß beiseite. Es gibt 2 Produktionsstadien nach Cicero, die aus meiner Sicht darüber entscheiden, ob du eine gute Rede hältst oder nicht. Das ist einmal die Dispositio. Das ist das Stadium, wo man sich über die Struktur einer Rede, über den Aufbau einer Rede Gedanken macht. Also klassische Einleitung, Hauptteil, Schluss. Aber wie mache ich das jetzt? Wie baut man eine gute Einleitung? Wie macht man einen guten Hauptteil? Wie macht man einen schönen Schluss? Und das Zweite, das finde ich persönlich vielleicht sogar noch bedeutsamer, weil hier trennt sich noch mehr die Spreu vom Weizen, ist die Elocutio. Kann man sich von eloquent ganz gut herleiten. Das ist das Stadium, das sich beschäftigt damit, wie gestalte ich meine Rede sprachlich aus? Denn das werden alle Zuhörer auch schon erlebt haben, jeder hat ja schon Reden gehört. Es gibt Reden, du hörst eine Stunde, einen Vortrag, auf einmal ist die Stunde um und denkst dir, auf keinen Fall, die Stunde ist, das kann nicht sein. Wo ist die Stunde hin? Was ist hier los? Und dann gibt es Redner, die reden 10 Minuten, aber du denkst, es muss schon eine Stunde sein. Also noch bitte nicht noch 5, wie soll ich das aushalten? Also das hat, glaube ich, jeder schon erlebt. Und das hat sehr viel natürlich auch, das hat natürlich auch mit Sprechweise und Stimme und natürlich all dem zu tun, aber aus meiner Sicht ganz, ganz viel auch mit Schönheit. Also sind es Sätze, die einfach ins Ohr gehen, leicht und trotzdem irgendwie sinnstiftend sind? Oder ist die Sprache sehr sperrig und hässlich, um es mal jetzt mal ganz, ganz böse zu sagen? Quintilian ist auch ein Römer, der hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn du die Herzen deiner Zuhörer erreichen willst, darfst du die Ohren nicht schon beleidigen. Das war jetzt sehr im Grundsatz. Jetzt hast du nach konkreten, es ist immer ein bisschen schwierig, konkret mal schnell irgendeinen rhetorischen Kniff zu sagen, aber arbeitet an der Sprache. Also mach deine Sprache schön. Das wäre meine Empfehlung. Das ist nicht leicht, das ist nicht lapidar und das geht auch nicht ganz schnell, aber es geht. Wir können ja mal ein bisschen eintauchen. Was macht eine Sprache? Ich kann mal sagen, was macht eine Sprache nicht schön? Also erstmal schon zu begreifen, dass es einen Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache gibt. Dass ich, also wenn ich eine Rede kreiere, und das ist das erste Problem, glaube ich, das viele Menschen kennen und haben. Man kreiert sie am Schreibtisch. Man schreibt sie irgendwie, bei Word, mit Word, mit keine Ahnung. Also man schreibt eine Rede und das hat zur Folge, dass man oft auch einen Text kreiert, der gar nicht für die Ohren gedacht ist, sondern eigentlich eher fürs Lesen gedacht ist. Und das kannst du dir sehr schnell beweisen. Literatur funktioniert wunderbar. Ja, nimm irgendeinen großen Schriftsteller. Aber das als Rede vorgetragen, das funktioniert noch lange nicht wunderbar. Also so ein Thomas-Mann-Satz gelesen ist
leicht verschachtelt.
Leicht verschachtelt. Aber das gesprochen kann sehr schnell zum Problem werden sogar, weil ich das überhaupt nicht mehr aufnehmen kann. Und beim Geschriebenen schaue ich halt nochmal rein oder so, ja, aber beim Gesprochenen ist es weg. Also das schon mal grundsätzlich zu verstehen, dass es Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache gibt, das heißt, vielleicht eher Hauptsatz konstruiert als Nebensatz konstruiert. Vielleicht lieber verbal statt nominal, weil es einfach viel lebendiger klingt. So, das ist schon mal das eine. Dann klingst du nicht mehr so nach Text, sondern du klingst eher nach Rede. Das ist schon mal etwas, ist Fleißarbeit natürlich. So, und das zweite ist, man kann Sprache ja aufwerten, indem man sie ganz bewusst schön macht. Und da gibt es zum Beispiel rhetorische Figuren. Das ist immer so ein bisschen, das hat man uns in der Schule manchmal so ein bisschen, glaube ich, kaputt gemacht vielleicht sogar. Also kein Schulbashing, überhaupt nicht. Das ist immer sehr wohlfeil. Aber natürlich mussten wir dann rhetorische Figuren finden in Texten. Vielleicht waren es auch Texte, die wir gar nicht mochten als Kind. Und dann lagen wir falsch in der Analyse und dann haben wir eine schlechte Note bekommen. Und dann heißt es, rhetorische Figuren, das ist nichts für mich. In meinen Seminaren zeige ich den Menschen immer, dass wir Schöpfer von rhetorischen Figuren sein können. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also, ich gebe mal ein Beispiel für eine, wie ich finde, sehr schöne rhetorische Figur. Das ist der umgekehrte Satz. Also, der umgekehrte Satz Das sind zwei Satzteile, die sind relativ dicht dran, was Worte angeht, aber manchmal wird ein Wort weggelassen, ausgetauscht, was auch immer, und dadurch ergibt sich ein neuer, schöner Satz. Also zum Beispiel, sehr bekannt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. Das ist ein umgekehrter Satz. Also das sind, und jetzt ist die Botschaft nicht, eigentlich wäre es nicht sehr originell. Aber durch diese Kunstform, dieses Rhetorische, wird sie plötzlich irgendwie total spannend. Oder nehmen wir den großen Philosophen Dwayne The Rock Johnson, der, glaube ich, gesagt hat, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Umgekehrter Satz. Die Botschaft ist relativ simpel, haben wir heute auch schon gesagt. Aber durch die Darreichungsform wird es interessant. Und wenn du das kannst,
hast du Verhältnis komplett.
Ja. Genau, und dann bleibt das eben auch im Ohr und im Herzen. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeit, glaube ich, war es, ein Interview gelesen von Egon Krenz. Der hat eine Adenauer-Rede zitiert. Überleg mal, das ist ja Jahrzehnte her. Aber diese Rede hatte einen sehr schönen umgekehrten Satz. Und da hat Adenauer mal eben in einem umgekehrten Satz die komplette Lenin-Doktrin auf den Punkt gebracht. Und das finde ich, das ist dann eben Rhetorik. Er hat gesagt, besser ein halbes Land ganz regiert, als ein ganzes Land halb. Und solche Sätze, da weißt du, die haben einfach Kraft und Wirkung. Und jetzt klingt das so weit, jetzt habe ich so berühmte Menschen genannt, aber es ist wirklich so, wenn ich in den Seminaren den Menschen sage, du schaffst jetzt einen umgekehrten Satz und vorher machen wir nicht weiter, dann kriegen die das in der Regel immer hin. Also wir können Schöpfer von rhetorischen Figuren sein, wenn wir uns einfach mal hinsetzen und es wollen. Und vielleicht noch einen Tipp, weil du so nach so Instant-Tipps gefragt hast, ist ja mal ein bisschen schwierig. Aber es gibt einen tatsächlich, den man auch sehr leicht beherzigen kann. Wir nennen das eine Rhetorik-Rätsel-Lösung-Formulierung. Das heißt, du stellst einen Satz ein bisschen um. Ich kann beispielsweise sagen, rhetorische Stilmittel werten eine Rede auf. Das wäre ein normaler Satz. Rätsel-Lösung-Formulierung heißt, ich drehe diesen Satz um, kann mir einen Doppelpunkt vorstellen, dann habe ich diesen Bruch. Es gibt etwas, das Reden erheblich aufwertet. Rhetorische Figuren. Und durch diese Rätsellösungsformulierung, also unser Hirn ist dann immer so, ja, das Telefon klingelt, okay, wer ist dran? Ja, die Tür geht auf, okay, wer steht denn da? Also durch diese Art der Formulierung bist du immer auf, ist dein Hirn immer auf so, ja, wie geht's denn weiter? Und das sind Kleinigkeiten. Ich sag dir, das merken die Leute nicht mal, dass du das machst, wenn du es machst, aber sie sind viel aufmerksamer. Und das sind vielleicht so ein paar Ideen, die man mitnehmen kann,
vielleicht in die nächste Rede erstellen. Den dritten Kniff mit aufzugreifen, damit wir drei Konstellationen haben. Du hattest auch die ersten 20 Sekunden und die Begrüßung des Publikums ein wenig auf Korn genommen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch, was häufig gemacht wird, da wo die Chance besteht, den ersten Eindruck vielleicht zu setzen. Ja. Vielleicht
werden wir oft extrem konventionell. Und damit auch sehr langweilig. Das ist richtig. Der erste Eindruck prägt, das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört oder gelesen. Und gerade auf so Tagungen oder Kongressen ist es ja oft so, dass mehrere Redner auftreten. Und da kann man das ganz gut beobachten. Wenn eine neue Rednerin auf die Bühne geht, dann ist die Aufmerksamkeit sehr hoch. Weil erstmal gucken wir, wer ist das? Wie klingt die? Worum geht's? Was ist da eigentlich gegeben? Das heißt, du hast zu Beginn sehr viel Aufmerksamkeit und die Guten binden das, die Schlechten verpassen die Chance. Und deswegen bin ich da immer dahinterher, dass wir den ersten Eindruck, also ein Opener würde man sagen, die Einleitung in die Rede, dass wir die auch möglichst gut setzen. Gefahr ist, dass es immer sehr konventionell wird. Also ist ja klar, die meisten machen sich da nicht bekloppt. Die sagen dann so Sätze wie, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz des schlechten Wetters. Mein Name ist René Bobonus, ich referiere jetzt und so weiter. Und das ist tatsächlich etwas, was die Menschen ja sehr konventionell, haben wir schon tausendmal gehört. Und dann richtest du dich auch eben so darauf ein. Und stattdessen ist es natürlich viel hilfreicher, die Menschen vielleicht ein bisschen bei den Ohren zu packen, irgendwas zu machen, was ein bisschen außergewöhnlich ist, sodass sie gleich denken, oh, das könnte interessant werden. Irgendwas ist anders, irgendwas ist besser als sonst. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man mal eine Geschichte erzählt, mal einen bildhaften Vergleich kreiert, sowas. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um da die Leute so ein bisschen zu signalisieren, oh, das könnte interessant werden.
Und Geschichte, du hast das jetzt gerade eben den Begriff fallen lassen. Ich glaube, Storytelling hat jetzt ein einen massiven Zuspruch bekommen. Ich meine, das ist ja wirklich schon sehr alt, richtige Geschichten erzählen zu können. Das war ja früher die Informationsverarbeitungsmaschinerie. Aktuell merkt man, gute Geschichten funktionieren auch als Narrative und die sind essentiell für die Entwicklung der Gesellschaft, mit welchem Narrativ man unterwegs ist. Wie machst du das in deinen Reden? Ist das auch eine Geschichte? Hast du mehrere Geschichten, die ineinander eingeflochten werden? Lernst du die auswendig? Und machst du das freistehend? Wie funktioniert so dein Vortrag auf höchstem Niveau?
Also zunächst einmal ist es so, dass Geschichten keine Botschaften kreieren, sondern Geschichten bringen vorhandene Botschaften in die Zuhörer hinein. Das heißt, eine Geschichte zu erzählen hat was sehr Funktionales. Dann ist die Frage, was ist meine Botschaft und wie finde ich eine Geschichte dazu? So, und das ist einfacher, als man denkt, weil eigentlich, wenn man mal genau hinschaut, sprechen wir immer über dieselben Themen. Also egal, ich bin in sehr vielen Branchen unterwegs und wenn wir einfach mal schauen, worüber sprechen, worum geht es in der Führungskräftekommunikation, in Ansprachen vor den Mitarbeitern? Es geht auch meistens um Ziele, seien wir ehrlich, oder oft, und wie man die erreicht. Es geht um Veränderung und wie wir uns dieser Veränderung stellen und wie wir sie organisieren und wie wir sie gestalten und wie wir uns schützen vor den Gefahren. Und es geht vielleicht noch um Sicherheit. Und ich behaupte, allein mit diesen drei Schlagworten hast du wahrscheinlich 8 von 10 Redeanlässen einer Führungskraft abgefrühstückt. Der Rest ist Gelegenheitsrede, Verabschiedung, Ruhestand, Geburtstag und so weiter. So, und wenn du das begriffen hast, dann, dass du eigentlich immer über diese Themen sprichst und dann eine Tageszeitung in die Hand nimmst oder eine sehr gute Zeitschrift. Es gibt so wundervolle Zeitschriften. Business Bank, Brand 1, Good News, neue Narrative, was auch immer. Und du liest diese wunderbaren Zeitschriften mit der Idee, Ziele, Veränderung, Sicherheit, findest du ganz viele Impulse, die du aufgreifen kannst für deine nächste Rede. Also es gibt auch keine Entschuldigung, dass Leute sagen, ich habe da keine Zeit für. Du brauchst gar nicht viel Zeit, du musst nur deine Wahrnehmung ausrichten. Also gute Redner konsumieren, wie alle anderen auch, die gehen ins Theater, die schauen Fernsehen, 37 Grad, die schauen Kino, die gehen in die Oper, lesen Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Biografien, was auch immer. Aber man fragt sich oft dann einfach, wenn einem was gefällt, was hat das mit meinen Themen zu tun? Und dann stellst du fest, hoppla, da gibt es so schöne Geschichten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe jetzt in einer Zeitschrift von einem Obdachlosen aus New York erfahren. Der Jahrzehnte ist der obdachlos in New York. Und irgendwann kam der auf die Idee, weil er das ja auch ständig mit angesehen hat, dass die Menschen sehr oft draußen in der Kälte, im Regen, was auch immer, stehen und warten. Worauf? Produktrelease von Apple. Da stehen sie 2 Nächte an auf der Fifth Avenue. Oder was weiß ich, bestimmte Karten am Broadway, wo Leute irgendwie 2 Tage vorher sich schon premieren, keine Ahnung, wo es dann nur ganz wenig Karten gibt. Madison Square, letztes Konzert, Billy Joel, und dann stehen sie da und stehen für die Karten. Und er hat gesagt, ja, so super, ich bin ja eh draußen, ich bin das gewohnt, dann stelle ich mich doch da in die Schlangen und warte für andere. Der bietet es als Dienstleistung an. Und dann kannst du ihn beauftragen und dann stellt er sich in die Schlange und wenn es übertragbar ist, überträgt das. Wenn nicht, dann ruft er dich vorher an, dann wird getauscht. Und daraus hat er eine Dienstleistung gemacht, der verdient 5-stellig im Monat. So, und jetzt kommt mein Punkt. Du kannst dich als Führungskräfte hinstellen und deinen Leuten sagen, hey, wir brauchen bedürfnisorientierte Produkte, damit sind wir erfolgreich. Haben die schon 1000-mal gehört, nehmen die dir nicht ab. Dann erzählst du diese Geschichte von diesem Typen und dann glauben es alle. Ja, und das ist der Unterschied. Botschaften sind einfach nur Botschaften, die haben sich abgenutzt im Laufe der Zeit, aber mit einer Geschichte zusammen. Absolut. Dann wird es interessant, glaubwürdig, und wenn ich die Geschichte glauben kann, und sie ist ja wahr, also werde ich sie glauben können, kann ich ja beweisen sogar, dann nehme ich auch die Botschaft eher an. Das ist eigentlich der Kern von Storytelling. Und deswegen, vollkommen richtig, ich kann das nur jedem empfehlen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Du hast gefragt, wie ich das mache. Genauso, ich lese ständig Zeitschriften, Bücher, ich schaue 37 Grad, ich lese Tageszeitung und frage mich aber immer, wenn ich eine interessante Geschichte finde, was sagt ihr uns, was kann ich aus der Geschichte lernen? Hat das irgendwas mit einer Managementbotschaft zu tun? Siehe da, sehr, sehr oft, und dann wird die einfach gesammelt. Ich sammle Geschichten. Gute Redner sind und Rednerinnen sind Geschichtensammler.
Und hoffentlich Geschichtenerzähler. Lernst du das auswendig oder hast du einen Rahmen, in welchem du dich implizit bewegst?
Ich geb dir zwei Gedanken oder allen zwei Gedanken dazu mit. Also die Deutschen tun sich immer wahnsinnig schwer mit auswendig lernen, weil sie sagen, das ist ja dann nicht mehr authentisch und so weiter. Ein paar Gedankenimpulse dazu. Zum einen, also ich lerne nicht auswendig, um das vorwegzunehmen, aber es schleift sich ein. Ich sage gleich, was das heißt. Fangen wir an erstmal mit einer Grundidee zum Auswendiglernen. Ich bin nämlich der Meinung, es gibt neuralgische Punkte in der Rede. Einstieg, Ende, Storytelling. Die müssen einfach sitzen. Und dann plädiere ich tatsächlich eher fürs Auswendiglernen. Und im Englischen heißt es Learning by Heart. Und das finde ich so wunderschön, weil das zeigt etwas, wenn du eine emotionale Sprechkompetenz haben möchtest, und die solltest du, wenn du eine gute Geschichte erzählst, dann muss der Text beherrscht sein. Du kannst, wenn du dich auf den Text konzentrieren musst, wenn du dich darauf konzentrieren musst, welche Worte du findest, um eine Geschichte zu erzählen, bist du nicht emotional involviert, dann bist du nur kognitiv involviert und dann wirst du das auch nicht so zum Ausdruck bringen können. Das heißt, emotionale Sprechkompetenz entsteht erst dann, wenn ich den Text beherrsche. Deswegen werden alle Schauspieler dieser Welt den Text auswendig lernen und sich nicht darauf konzentrieren, was jetzt kommt. So, das ist das eine, emotionale Sprechkompetenz. Das zweite ist natürlich Sicherheit, also du hast dann eine ganz, ganz andere Sicherheit. Und dann musst du ja gar nicht auswendig lernen, wie früher ein Gedicht oder sowas. Wenn du einen Witz erzählst und du erzählst den viermal, dann schwöre ich dir, beim fünften Mal erzählst du den exakt genauso wie beim vierten Mal, ohne dass du den jetzt auswendig gelernt hättest. Aber er hat sich sozusagen eingeschliffen. Und deswegen ist eine gute Redevorbereitung wahrscheinlich immer ein Mix. Ein Mix aus, das möchte ich genauso sagen, weil der Satz passt einfach und den möchte ich nicht verändern. Du kannst nicht den Satz, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern improvisieren oder sowas, sondern den hat der vorher so geplant und auch so vorgetragen. Also, dass das aus der Luft, geküsst durch den Heiligen Geist, die Muse oder was immer man glaubt, passiert, das halte ich für sehr gewagt, diese Idee. Das heißt, eine gute Rede ist immer eine Mischung aus geplantem Vorgehen und Improvisation, aus Struktur, die man sich auferlegt, und den assoziativen Elementen, die sich innerhalb dieser Struktur natürlich bewegen dürfen. Und deswegen ist es immer eine Mischung, sehr wahrscheinlich.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Diese emotionale Komponente. Man spricht ja den Frauen zu, dass sie emotionaler das Schöne gestalten können. Wenn man der Hypothese oder der Annahme folgen würde, würde man deutlich mehr weibliche Speaker auf den Bühnen antreffen. Das ist aber, glaube ich, rein statistisch nicht der Fall, weil wir uns auch sehr schwer tun, weibliche Speaker zu finden und dann auch zu beauftragen. Kannst du das auch bestätigen und beobachten?
Also, du sagst, es gibt ein Missverhältnis zwischen eigentlich Voraussetzungen, eine gute Rede zu halten, und tatsächlich der Gehalt in Rede. Ja, das sehe ich auch so. Auch eine beliebte Frage, ich bilde ja Rednerinnen und Redner aus. Warum gibt es so wenig Rednerinnen oder warum gibt es mehr Redner als Rednerinnen? Das ist ja tatsächlich so. Und tatsächlich sprichst du auch noch einen interessanten Punkt an. Wenn wir jetzt mal, auch jenseits vom Emotionalen, also du kannst doch ein paar rhetorische Skills und Komponenten einfach nehmen, also Wortschatz zum Beispiel. Wenn wir das jetzt mal in Stereotypen unbedingt betrachten müssen, was ja auch mal gefährlich ist.
Bessere Bildung, das ist schon.
Wie auch immer, würde man wahrscheinlich sehr oft den Frauen mehr Fähigkeiten zugestehen, rein also rhetorische Fähigkeiten von Wortschatz über Formulierungen, über was auch immer. Also das kann es nicht sein. Und wenn du mich fragst, was es ist, dann wähle ich da immer einen Begriff. Ich glaube, was Männer etwas besser können als Frauen, wenn wir unbedingt jetzt nochmal in diesen Stereotypen denken wollen, das ist Scheiterbereitschaft. Ich glaube, dass Männer eher eine Scheiterbereitschaft haben. Oder anders ausgedrückt, Männer haben bitte nicht böse gemeint. Aber Männer haben ein völlig leistungsunabhängiges Selbstbewusstsein. Das ist übrigens keine genetische Disposition, ist rein sozialisiert. Männer wurden in der Regel, das hat sich übrigens komplett geändert bei Kindern, aber da machen wir mal einen extra Podcast zu. Männer haben in der Regel wurden sie zu mehr Selbstbewusstsein erzogen als Frauen. Und das ist natürlich schon sehr hilfreich, weil warum ist das hilfreich? Männer gehen einfach auf die Bühne und machen und sind meistens mit dem Ergebnis extrem zufrieden.
Overconfidence bias.
So. Und Frauen sind da etwas, aus meiner Erfahrung in meinen Seminaren, ich mache 25 Seminare, Frauen nehmen sich viel mehr Zeit zur Vorbereitung, sind oft nicht zufrieden, schmeißen alles nochmal um und gehen sehr, sehr kritisch mit sich selbst ins Gericht und sind gar nicht so froh, es vorzutragen, wohingegen Männer 10 Minuten einen Text schreiben und dann unfassbar stolz sind, weil sie das ganz alleine gemacht haben. Jetzt ein bisschen verkürzt, seht's mir nach. Das heißt, es hat damit eher was zu tun. Übrigens, um auch mal wieder vielleicht auch für die Männer jetzt noch so eine nachdenkliche Komponente mit einzuflechten. Man könnte sich auch mal fragen, warum das so ist. Und ob wir Männer in unserer Rolle als Vater, Bruder, Ehemann, Lebenspartner, Freund nicht auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass es so ist. Die Frage kann man sich auch mal stellen. Weiß ich, ist ein Stimmungskiller, aber ist vielleicht keine schlechte Frage. Daran liegt es hauptsächlich. Es sind keine rhetorischen Skills im Sinne von Formulierungsgabe oder sowas. Da bin ich ziemlich sicher, schneiden die Frauen nicht schlechter ab als
oder
die Männer.
Besser vielleicht
sogar. Oder vielleicht sogar besser, genau.
Mehr Mut und mehr Selbstüberschätzung würde...
Mehr Selbstüberschätzung, weiß ich nicht, ob ich das als Empfehlung so in den Raum stehen
möchte. Es ist ja wie bei möchte. Tugenden, haben wir jetzt ja
genau.
Selbstwert.
Selbstbewusstsein und machen wir es mal ein bisschen jetzt greifbarer. Also eine gute Rede hältst du nicht, wenn du es perfekt machst. Eine gute Rede hältst du in der Präsenz. Was glaubst du, haben wir jetzt beide schon Fehler gemacht hier, grammatikalisch und stilistisch und in der Aussprache oder was auch immer. Aber in der Regel interessiert das die Menschen nicht, sondern die stellen sich jetzt die Frage, nachdem sie uns schon so lange zuhören, was ich ausdrücklich bewundere, stellen sie sich die Frage, hat mir das was gebracht? Hat mich das weitergebracht? Ist das praxistauglich, was ich heute erfahren habe? Gibt mir das irgendeinen Mehrwert? Finde ich das sympathisch oder nicht? Oder solche Fragen stellt man sich. Aber man stellt sich nicht die Frage, hat der René, habt ihr jetzt perfekt grammatikalisch und stilistisch das alles formuliert? Und wenn ich daraus jetzt noch was Konstruktives spinnen darf, dann ist es das, dass man vielleicht nicht so sehr viel Wert auf Perfektion legen sollte, sondern viel mehr Wert auf Präsenz. Und die hast du eben auch dann, wenn du mal was falsch machst. Und es gibt ein Zitat, das ich sehr, sehr oft verwende, weil ich es selber liebe, weil ich es mir selber gerne vorsage, um meine perfektionistischen Tendenzen zu bekämpfen und weil es wirklich eine tiefe, tiefe Wahrheit ist. Und dieses Zitat ist von Adorno und lautet, geliebt bist du einzig da, wo du schwach dich zeigst. Und
Fehler dabei.
Das war ein fantastischer Zeitpunkt.
Ich habe das auch recherchiert, weil ich das so gut fand, wie du das zum Ausdruck bringst. Der hatte aber dann noch einen Zusatz,
ohne Stärke
zu provozieren. Ja. Ich fand das auch sehr stark, weil das unglaublich
wirkt
und resoniert mit einem.
Ne? Voll. Ja, kluger Mann.
Eindeutig. Dann vielleicht noch eine Frage als Profi. Interessiert mich das aus deiner Perspektive die Entwicklung der Diskussionskultur in Deutschland? Das ist ja auch Kommunikation, das ist ja Beziehungsqualität, wie die Menschen miteinander umgehen. Du bist ja schon sehr lange in diesem Terrain. Merkst du die Verschiebung in eine oder in die andere Richtung? Darüber wird ja sehr viel gesprochen, über die Spaltung und Nichtfähigkeit, Ambiguenztoleranz auszuhalten. Wie siehst du das? Wir können ja auch einen Podcast aufmachen, aber mich interessiert
voll
die Meinung
eines Profis. Nein, voll, sehr, sehr, sehr gerne, weil das natürlich auch eine Frage ist, die ich tatsächlich auch nicht gerade selten gestellt bekomme und die mich natürlich auch umtreibt. Also das ist eine Frage, warum ich die Respektbotschafter-Ausbildung zum Beispiel überhaupt ins Leben gerufen habe, weil ich genau diese Sorge teile, dass die Diskurs und Debatten problematisch geworden sind. Und zwar so problematisch, dass sich viele Menschen lieber aus dem Diskurs rausnehmen und die Auseinandersetzung nicht suchen und die Debatte nicht suchen, weil sie es emotional nicht aushalten. Was aber natürlich schade ist, weil wir bräuchten schon die Intelligenz vieler, um Probleme zu lösen, die wir nun mal haben. Also ich glaube, dass die Problemdichte und die Problemintensität schon etwas größer ist als vor einiger Zeit. Auch da gab es viele Probleme und das sage ich auch gleich nochmal explizit zur Beruhigung, weil auch diese Probleme waren nicht klein und wir haben sie gelöst. Aber ich glaube, im Moment kommen einfach, ist die Problemdichte das Entscheidende. Also wir haben eine Pandemie erlebt, was wir glaube ich,
auch.
Ja, ist noch was anderes, das macht es auch schwieriger. Aber guck mal, wir haben eine Pandemie erlebt, ich weiß nicht, wann die letzte Pandemie war, also das mussten wir erstmal wegstecken. Und dann denkt man sich, na so, jetzt haben wir uns mal ein bisschen Ruhe verdient, dann hast du plötzlich einen Krieg in Europa. Dann kommt die Inflation. Und dann kommt ein Krieg im Iran und in Israel. Dann kommt Donald Trump, der uns ja auch wirklich Kraft kostet, mit Zöllandrohungen und nicht. Also das kostet uns alles sehr viel Kraft und es reibt uns natürlich auch ein bisschen auf. Also die Problemdichte ist nicht unwesentlich. Und das Größte haben wir noch gar nicht, habe ich nicht mal genannt jetzt gerade. Also wir treffen uns jetzt an einem Tag, nachdem wir den heißesten Tag zum Glück hinter uns haben, aber wo man natürlich dann auch liest, wie sehr das Mittelmeer aufgeheizt ist und was da für Probleme entstehen können. Also wir haben tatsächlich eine Problemdichte und eine Relevanz, die ist nicht gerade klein. So, das heißt, warum sage ich das? Weil wir eigentlich Diskursfähigkeit bräuchten. Die müsste eigentlich jetzt extrem gut ausgebildet sein und stattfinden, damit wir diese Probleme auch zum Wohle aller lösen können. So, aber das ist nicht so. Und jetzt fragst du mich, ob es schlimmer ist, ob ich da ein Problem sehe. Und ich sehe erstmal, dass wir immer schon nicht einer Meinung gewesen sind, auch früher schon nicht. Das ist mir auch wichtig, das mal zu sagen. Du hast die Ambiguitätstoleranz angesprochen. Jetzt wissen deine Menschen wieder sehr viel, aber vielleicht für denen das nicht so geläufig ist. Also das ist ja das Aushalten können von Widersprüchen. Das heißt, dass ich in der Lage bin, etwas möglicherweise gut zu finden. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass diese Lösung auch möglicherweise Leid in einem anderen Kontext bedeuten würde. Also gehe ich jetzt hin und reduziere radikal CO2, um das Klima zu schützen, dann habe ich möglicherweise höhere Kosten und damit verursache ich betriebswirtschaftliche Schäden oder volkswirtschaftliche Schäden. Und halte ich das aus, das meint man salopp mit Ambiguitätstoleranz. Und das ist schwieriger geworden. Ich will dir sagen, warum. Ich glaube nicht mal prinzipiell, sondern eher in der Auseinandersetzung. Und um das Ganze jetzt auf den Diskurs zu beziehen und auf meinen Wunsch, wie wir Diskurse besser führen können. Wir könnten sie besser führen, wenn wir es schaffen, zwar anderer Meinung zu sein, aber ohne den Respekt zu verlieren. Und ich habe das Gefühl, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Also ich habe das Gefühl, wenn wir anderer Meinung sind, heißt das gleichzeitig, dass wir den anderen bekämpfen müssen. Und das ist Käse. Das ist kompletter Käse. Sondern ein guter Diskurs sagt ja irgendwo auf einer Metaebene, ich respektiere dich und doch bin ich anderer Meinung. Also ich kann dich respektieren, bestimmte Dinge aber nicht muss ich deswegen nicht tolerieren. So, und da gibt es einen Unterschied. Und wenn wir das schaffen würden, Diskurse so zu führen, dass ich dem anderen genau das signalisiere, ich respektiere dich und doch sehe ich es anders, dann hätten wir aus meiner Sicht keine Diskursprobleme. Denn dass andere Menschen anderer Meinung sein können als wir, egal in welchem Feld übrigens, das akzeptieren wir sofort. Aber womit wir eben das große Problem haben, ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, nicht respektiert zu werden als Mensch, weil wir eine bestimmte Meinung haben. Und das ist ein sehr, sehr großes, vielleicht sogar existenzielles Problem für den Diskurs. Das heißt, die andere Meinung ist nicht das Problem. Der Umgang mit der anderen Meinung ist das Problem. Und mein Tipp wäre, dass man widerlegt, also ich will ja, dass Menschen kämpfen für die gute Lösung. Das wäre Quatsch, wenn sie es nicht sehen. Aber widerlegen, ohne zu bezichtigen. Und letzter Punkt, weil es irgendwann vielleicht auch zu viel wird, ich weiß es nicht, du bremst mich ein. Diese Bezichtigungen finden vor allen Dingen durch sogenannte Etikettierungen statt. Das heißt, wir sind sehr schnell dabei, Menschen ein Etikett auf die Stirn zu kleben. Egal in welchem Themenbereich. Impfungen pro, contra, Maßnahmen Corona pro, contra, egal. Es geht mir gar nicht um die spezifische Meinung. Es geht mir so um den Umgang insgesamt mit der anderen Meinung. Sofort Etikett. Also die einen kriegen dann Schwurbler und Verschwörungsheini auf die Stirn geklebt. Die anderen sind dann Systemlinge und Schlafschafe oder sowas. Ja, dann was ich nehme, Russland, Ukraine.
Also nur zwei Lager. und immer. Die bekämpfen einander.
Genau, und schon gibt es Etiketten. Russland, Ukraine, du kannst für schwere Waffenlieferungen sein, dann bist du Kriegstreiber, kannst dagegen sein, bist du Putin-Versteher. Also hast sofort irgendwie so ein Etikett. Klima, bist du entweder Klimahysteriker oder Klimaleugner, kannst dir aussuchen, je nachdem. So, und das ist natürlich problematisch, weil so ein Etikett auf der Stirn ist kein Spaß. Und dann reagieren Menschen eben auch ganz, ganz merkwürdig. Und das hat zur Folge, dass wir dann manchmal den Diskurs gar nicht mehr suchen, sondern uns nur noch in unseren eigenen Bubbles aufhalten und dann möglicherweise die anderen versuchen zu bekämpfen. Und das ist natürlich die denkbar schlechteste
Lösung. Ist nicht eine der Ursachen, ist Social Media Welt, deswegen habe ich Informationsdichte genannt, weil auch die Anonymität des Netzes, die trägt ja auch dazu bei, weil jemandem ins Gesicht solche Kommentare hinzuschmeißen, würde man nicht tun. Ja? Aber da.
Ja, ja und nein. Also Informationsdichte ist vielleicht nicht ganz das Problem. Es ist die Fragmentierung von Informationen natürlich. Die ist eher das Problem bei Social Media. Das heißt, du bekommst ja nur noch das ausgespielt, was sowieso deine emotionalen Mühlen da irgendwie, genau. Dann muss man natürlich auch wissen, dass wie funktioniert Social Media, wie funktioniert überhaupt, wie verdient man Geld im Internet, indem man Aufmerksamkeit auf irgendwelche Internetseiten lenkt, Bannerwerbung schalten kann, Klicks bekommt. Wie bekommt man Klicks und Aufmerksamkeit? Also wie aktiviert man eine Website durch das Hass, Angst und Wut? Das sind wunderbare Treiber. Um Traffic zu schaffen. Das ist ja auch kein Geheimwissen mehr, kann man alles nachlesen. Und deswegen natürlich ist das Problem, weil die wollen bezichtigen, die wollen, dass Wut und Hass und Angst entsteht, damit es, oder viele Player dort, natürlich nicht alle, die sich beteiligen, die leiden ja darunter. So, und von daher ist es richtig, dass Social Media möglicherweise da uns einen Bärendienst erweist, indem es uns auch immer mehr in diese unglaublich harten Auseinandersetzungen bringt. Und Anonymität, weißt du, inzwischen ist ja nicht mal mehr das schützt. Also inzwischen sind die Leute ja auch unter Klarnamen bereit zu bezichtigen. Und das hat schon eine neue Qualität erreicht. Ja, das ist ja traurig.
Also. René, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir
einen. Wir müssen dringend noch was Positives
rausbringen. Ja. Fangen wir jetzt mit einer sehr positiven Botschaft. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Ja, gibt es bestimmt mehrere, wenn ich drüber nachdenken würde. Ich hätte einen Roman oder ein Sachbuch im Angebot. Roman definitiv, Veronika beschließt zu sterben von Paulo Coelho. Ein fantastisches Buch. Kurz, es geht darum, dass eine junge Frau, das ist gleich am Anfang, ich verrate nicht zu viel, es passiert gleich am Anfang, versucht sich das Leben zu nehmen. Dieser Versuch scheitert aber, sie wacht in der Klinik auf und dort bekommt sie eben die Nachricht, dass sie sich aber so stark geschädigt hat, dass sie eben nur noch 7 Tage oder sowas zu leben hat. Und wie sie damit umgeht und wie sie dann plötzlich im Angesicht des Todes dann das Leben entdeckt, das ist ein faszinierendes Buch und es ist eine wunderbare Metapher für Memento Mori, bringt immer Carpe Diem und deswegen lade ich hier auch, wann immer es geht, ein, sich ab und zu mal mit dem Tod zu konfrontieren.
Hast du noch den Ticker?
Der Ticker ist eine Uhr, die ich jetzt gerade nicht trage, aber den ich tatsächlich oft trage, der die Lebenszeit anzeigt, ist genauso, es ist ein Memento Mori Symbol. Und ich glaube, dass wenn man sich das ab und zu mal klar macht, dass die Zeit hier endlich ist, dann haben wir vielleicht doch gar nicht mehr so viel Lust auf Wut, Hass und Zerstörung. Das könnte sein. Das heißt, die Begrenzung des Lebens führt immer dazu, dass wir die Ausgestaltung sehr ernst nehmen. Und deswegen mag ich dieses Buch so. Das ist auch eine kleine Memento-Mori-Übung, dieses Buch zu lesen. Ich sage nicht, wie es ausgeht. Vielleicht mag man es ja noch lesen. Und ein bisschen damit zu tun, ein Sachbuch, jetzt weiß ich aber nicht, wie das im Original heißt, also sinngemäß der deutsche Titel wäre, lieber ein reiches Leben führen, als reich zu sterben. Es ist ein Sachbuch, das mich unglaublich beeindruckt hat, weil es im Grunde genommen salopp darum geht, dass der Autor sagt, also wenn du stirbst und hast Geld auf dem Konto, ist jetzt sehr salopp, das ist auch nicht seine Attitüde, ich spitze das jetzt nur zu, um zu sagen, worum es geht, wenn du stirbst und hast Geld auf dem Konto, hast irgendwas falsch gemacht. Ja, und er geht aber sehr klug, sehr, also nicht naiv an dieses Thema ran. Mir hat das sehr viel, also dieses Buch, mit dem konfrontiere ich mich bewusst regelmäßig, weil ich glaube, dass dieses Buch auch das Leben lehrt. Und ich bin in einer Generation groß geworden, auch geprägt durch meine Eltern, die noch mehr, wo Pflichtbewusstsein und all das massiv eine Rolle gespielt hat und auch mal sehr wichtig war. Aber ich glaube, wir dürfen ab und zu mal raustreten und mal draufschauen, läuft das alles so in die richtige Richtung. Und alle wissen das, was dann am Ende bedauert wird. Alle reden darüber, ständig ist die Rede davon. aber wir ziehen keine Schlüsse. Und dieses Buch hilft, wirklich konkrete Schlüsse zu ziehen. Deswegen absolute Empfehlung.
Dann die zweite Frage wäre, wenn du jetzt einem 20-jährigen René eine SMS mit deinem einzigen Ratschlag schicken könntest, 160 Zeichen, was wäre das?
Ich würde wahrscheinlich einfach nur schreiben, mach weiter so, ganz liebe Grüße. Und ich will dir auch sagen, warum. Ja, ich bin ein riesen Star Trek-Fan. Und ich erzähle dir von einer Folge ganz kurz. Es gibt eine Folge, da kommt Q, ein gottähnliches Wesen, das alles erreichen kann mit einem Fingerschnips, kommt zu Captain Picard und sagt, magst du in der Vergangenheit etwas ändern? Das ist ja nichts anderes, was du mir jetzt gerade empfiehlst. Magst du irgendwas ändern in deiner Vergangenheit? Ich gebe dir heute die Möglichkeit. Und sagt Picard, ja, da war so eine Auseinandersetzung, da habe ich mich gestritten, haben sie mir ins Herz gestochen, deswegen habe ich dieses künstliche Herz, das würde ich gerne ändern. Und dann machen die das. Dann reisen die zurück in die Vergangenheit und Picard bekommt die Möglichkeit, diese Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, hat sein Herz und dann geht es wieder zurück in die Zukunft. Und plötzlich ist er kein Captain mehr, er ist Fähnrich, er hat nicht das erreicht, weil ihm das so viel gegeben hat. Dieses schlimme Erlebnis hat ihm aber auch sehr viel gegeben, was er gebraucht hat. Das heißt, um diese ganzen Erfahrungen zu machen, finde ich es wichtig, keine Hinweise zu bekommen, weil man ist ja nur der Mensch, der man ist, aufgrund dieser Erfahrungen. Und deswegen würde ich mich vor nichts bewahren wollen.
Und abschließende Frage, zugegebenermaßen ein wenig anspruchsvoller von der Fragestellung her oder von der Antwort.
Ich finde die bis jetzt schon alle sehr anspruchsvoll, aber gut, versucht.
Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh, die ist tatsächlich sehr anspruchsvoll, die ich für mich und für niemanden sonst bislang irgendwie beantwortet habe. Ich glaube einfach, dass der Sinn des Lebens ist, die Welt ein klein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat, in seinen bescheidenen Einflussmöglichkeiten. Und
ich bin mir sicher, dass mit dem Podcast hast du ein paar Impulse bei den Menschen gesetzt, die die Welt besser machen werden. Ich danke dir herzlich für einen wunderbaren Austausch.
Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch.
Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.